Puls. Spielwiese.
Der erste Zombie, den ich jemals gesehen habe, ist auch mein Lieblingszombie aus Night of the Living Dead.
Mein erster Zombie, das war im Film Night of the Living Dead von George A. Romero.
Das war in DC Comics aus den 60ern und 70ern.
Stolpernd, stumpfsinnig, sieht aus wie ein Mensch, aber da drin ist nichts. Nur eine Hülle. Und er will nur essen. Und nicht mal darin ist er gut.
Die hießen dann House of Secrets oder Witching Hour. In einer Geschichte erweckt eine Frau ihren verstorbenen Freund zum Leben, aber er ist nicht mehr derselbe. Er isst Menschenfleisch und dann isst er sie.
Alles, was wir tun müssen, ist etwas schneller laufen als er. Und trotzdem schnappt er uns.
Das hat mir eine Heidenangst eingejagt. Irgendwann habe ich den Comic unter einem Stuhl versteckt.
Ich hatte unglaubliche Angst.
Das war mein erster Zombie und er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
That was my first zombie encounter. And it left a deep impression.
Der allererste Zombie, den man je gesehen hat, das ist so ein bisschen wie der erste Kuss. Im Zweifelsfall halt noch ein bisschen ekliger. Auf jeden Fall kennt man den noch. Das haben wir gerade schon gehört. Das war nämlich unter anderem Michael Carey, ein Schriftsteller. Dann war da noch Stephen Schlossman, ein Harvard-Mann. Und Victor Fresco, ein Serienmacher, unter anderem von ALF. Alles erwachsene Menschen, die sich voll und ganz den Zombies verschrieben haben. Und ich habe mit denen gesprochen. Ich bin Katja Engelhardt und in dieser Spielwiese dreht sich alles um die Untoten. Die Zombies. Das Monster an sich, das kennen wir alle. Und das sah auch schon so aus, als wäre der Zombie dann doch endlich mal tot. Also komplett erledigt. Die Serie The Walking Dead hat den Hype vor ein paar Jahren mitverursacht. Aber die Serie hat immer schlechtere Einschaltquoten. Dann, na klar, gibt's noch Resident Evil, also die Games und Filmklassiker mit Mila Jovovich. Und da werden Mutanten und Zombies abgeschlachtet. Aber die Geschichte, die ist jetzt auch zu Ende erzählt. Dass der alte Zombie eindeutig ausgedient hat, das heißt aber nicht, dass der Zombie an sich weg vom Fenster ist. Die Popkultur, die zimmert sich gerade fleißig einen neuen Zombie zusammen. Und der hat's in sich. Mein eigener erster Zombie, das war ein Schlumpf. Tatsächlich gibt es auch im Schlumpfenland die Zombie-Seuche, die ist da grassiert. Die Schlümpfe haben sich dann gegenseitig gebissen und damit angesteckt. Und als ich ein Kind war, habe ich natürlich überhaupt nicht gepeilt, was das sein soll. Das dann einfach nur andere Schlümpfe, die böser waren. Und so ein richtiges Plus für die Zombie-Geschichte ist der Zombie-Schlumpf natürlich nicht. Trotzdem, der zeigt, dass der Zombie tief verankert ist in unserer Popkultur. Aber der erste Zombie, der war noch nicht so, wie wir den heute kennen. Den Zombie gibt es nämlich seit den 1920ern, zumindest im Film.
Erste Schritte. Der Zombie stolpert in den Film.
Am Anfang ihrer Filmkarriere geht's für den Zombie vor allem um seinen mythischen Ursprung. Und dafür müssen wir kurz nach Haiti reisen. Da sollen Voodoo-Priester schon seit Jahrhunderten Tote wieder zum Leben erwecken. Das stimmt zwar nicht ganz, ist aber nah genug dran an der Realität. Die Voodoo-Priester verabreichen ihren Opfern nämlich einen Giftcocktail und der führt zum Scheintod. Das Herz schlägt nur noch einmal pro Minute. Später spritzen die Priester das Gegengift. Der Todgeglaubte lebt jetzt wieder, aber sein Nervensystem ist von der Prozedur stark geschädigt. Er sabbert und schlurft durchs Dorf. Als Zombie. Und das alles nur, weil irgendjemand sich an ihm rächen wollte. Bestes Hollywood-Material also.
White Zombie von Victor Halperin, 1932.
From Haiti. Land of the Voodoo, comes the most infamous cult of all.
I see death.
Master of the undead damned. And now this fiend plots to possess a woman.
Wie so viele andere Kreaturen aus dem Horrorgenre drückt der Zombie anfangs vor allem ungezügelte sexuelle Begierde aus. Nicht umsonst steht auf dem Originalfilmplakat: Mit seinen Zombie-Händen zwingt er sie, ihm alle Wünsche zu erfüllen. Oha.
Die 70er. Der Zombie, das Tier.
Seit Ende der 60er regiert George A. Romero als Kultregisseur über das Reich der Zombies. Mit ihm beginnt der Zombie-Film als Subgenre vom Horror. Romero erfindet den Zombie neu. Als menschliches Raubtier. Er ist triebgesteuert und dieser Trieb sagt ihm: Friss Menschenhirne. Dafür braucht es nicht mal Voodoo-Zauber.
Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero, 1968.
Horror, die neue Welle, der neue Publikumsfavorit. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Nerven zu Hause zu lassen.
Der Zombie, wie wir ihn heute kennen, stammt aus den späten 60ern. Zombie-Schöpfer George A. Romero verbindet den Zombie immer auch mit einem sozialkritischen Kommentar. Ob Vietnamkrieg, Massenkonsum oder Umweltverschmutzung. Der neue Zombie ist politisch.
Und das politische Potenzial vom Zombie, das geht seitdem nicht mehr weg. Das verändert sich nur. Zombies werden nämlich in regelmäßigen Abständen quasi rundum erneuert, jedes Jahrzehnt. Und klar, Zombie-Geschichten, die werden von Menschen geschrieben und deshalb fließen in die Zombie-Geschichte noch immer aktuelle Ereignisse, Stimmungen und kulturelle Werte ein. Und jedes Jahrzehnt bringt eine andere menschliche Entwicklung, auf die dann die Zombies reagieren. Eigentlich verrückt natürlich, dass die Toten auf die Lebendigen reagieren, macht aber Sinn. Puls. In den 70ern hat Kultregisseur George A. Romero den Zombie für seine Aussage verbogen, weil er nämlich mit dem Zombie hervorragend Gesellschaftskritik transportieren konnte und das ohne den ganzen langweiligen Alltags vom Menschen eins zu eins abbilden zu müssen. In den 80ern und 90ern, da wurde der Zombie dann als Metapher von anderen Filmemachern weitergeführt, nur nicht mehr ganz so ernsthaft. Auf Kosten von den zerfledderten Untoten wurden gerade seit den 80ern echt viele Witze gemacht und trotzdem sind Zombies an sich wahnsinnig wichtig, weil sie nämlich sogar in den Geschichten, in denen sie nur so blöde durch die Gegend taumeln, sehr viel mehr tun als nur gruselig sein. Die sind eine großartige Metapher.
Die 80er. Die untote Lachnummer.
Hier läuft die Zombie-Maschinerie so richtig heiß. Nicht nur, weil der moderne Vater der Zombies, Regisseur George A. Romero, viele Fans hat, sondern auch, weil ein neues Element in die Zombie-Filme aufgenommen wird. Comedy. Bevor der Zombie den Staffelstab an den Vampir abgibt, kommt er im Mainstream nochmal so richtig gut an.
Verdammt, die Zombies kommen. Von Dan O'Bannon, 1985.
Verdammt, die Zombies kommen.
In diesem Film machen Chemikalien die Menschen zu Zombies. Nach Tschernobyl und diversen Öllecks wächst die Angst vor Naturkatastrophen.
Die 90er. Ein Zombie-Schlachtfest.
Der Zombie wird so richtig schön ausgeweidet, dass es matscht und tropft und platscht. Comedy, Horror und Splatter ist angesagt. Regisseur Peter Jackson, ja, der von Herr der Ringe, ist mit Braindead ziemlich gut dabei. Und auch in Japan finden Publikum und Filmemacher Gefallen am hirntoten, verblödeten und ja, ziemlich lächerlichen Zombie.
Braindead. Der Zombie-Rasenmähermann Dead Alive von Peter Jackson, 1992.
Das ist ein Zombie!
Hier ist Sergeant Barlow. Ich möchte einen mehrfachen Mörder melden.
Die 90er, das Jahrzehnt der Vergnügungssüchtigen. Ecstasy und Raves, wir sprechen nicht umsonst von Partyleichen. Wenn der Mensch sich sein Hirn wegballert, ist er dann nicht eh schon ein Zombie?
Mit Zombies kann man alles Mögliche erzählen und deswegen wichtige Aussagen über die Welt treffen, in der wir leben.
Weil Zombies so charakterlos sind, können sie für alles stehen, womit die westliche Religion hadert. Von Gentechnik bis zu lebenserhaltenden Maßnahmen bei Hirntoten.
Und dieser Mann muss es ja auch wissen. Steven Schlossman ist Arzt, arbeitet an der Harvard Medical School und ist Lehrbeauftragter. Und unglaublicher Zombie-Enthusiast. Also so richtig. Zombies sind für Steven ein Mega-Vehikel, mit dem er alles verhandeln kann, was in seinem Arbeitsalltag so anfällt.
Das sind sehr ernsthafte wissenschaftliche Fragen. In Zombie-Geschichten können wir leichter damit umgehen.
Steven Schlossman findet Zombies sogar so spannend, dass er einen Roman geschrieben hat. Einen Zombie-Roman. The Zombie Autopsies, Secret Notebooks from the Apocalypse. So heißt das Buch. Schlossman lässt die Menschen durch eine Pandemie darin zu Untoten werden. Und das ist natürlich komplett fiktiv, aber dabei so realistisch erzählt, wie es eben nur geht. Und das ist gar nicht mal so einfach. Da muss man ja bedenken, wenn es Zombies wirklich geben würde, wie würde man deren Verhalten medizinisch eigentlich beschreiben? So richtig korrekt. Und als Arzt sitzt Steven Schlossman natürlich direkt an der Quelle. Der fragt einfach seine Kollegen.
Ich habe mal einen Kollegen gefragt, als wir Patienten untersucht haben, hey, welcher Virus wäre am wahrscheinlichsten bei einer Zombie-Epidemie? Er schaut mich an und sagt, Steve, muss das jetzt sein? Um 1 Uhr nachts hat er mir dann eine Mail geschrieben. Es müsste ein Influenza-Virus sein. Nur der verbreitet sich schnell genug.
Und ja, na klar, Steven Schlossman sagt auch, seine Idee fand jetzt nicht direkt alle total geil. Aber sogar in der modernen Medizin haben Zombies ihre eigene kleine Aufgabe.
Wir Ärzte können in so einem fiktiven Szenario über schrecklichste Dinge nachdenken und gut damit umgehen.
Das heißt, sogar für Wissenschaftler sind Zombies deswegen ein echt gutes Gedankenexperiment. Und das zeigt sich gerade ab 2000 auch in den Filmen.
Die Nullerjahre. Der Zombie, die globale Katastrophe.
Vom blutigen Gore schlurft der Zombie langsam aber sicher in Szenarien, die realistischer erklären, wo er herkommt. Die Filme beackern aktuelle, menschengemachte Bedrohungen. Terror, Naturkatastrophen und Epidemien, die zunehmend unsere Zivilisation in Gefahr bringen. Wir Menschen bekämpfen die stumpfe Masse an Zombies. Und das meistens genauso stumpf, wie die Zombies sind.
28 Days Later von Danny Boyle 2002.
Am Anfang von 28 Days Later wollen Aktivisten aus einem Versuchslabor einige Schimpansen befreien. Gute Idee, richtig? Nein. Die Affen tragen ein Virus in sich, stecken Menschen an, die rasend werden und andere Menschen anstecken. An der Zombie-Apokalypse sind wir selber schuld.
In den Nullerjahren, da waren Zombies in Filmen vor allem ein Beispiel für Epidemien und Seuchen. Und das gesamte Setting, das ist viel näher an unserem Alltag als noch in den 60ern. In den aktuellen Zombie-Filmen, da haben alle Handykameras, mit denen filmen sie dann alles mit. Und diese wackeligen Videos, die landen dann direkt in den Nachrichten, die natürlich auch aussehen und sich so anhören wie unsere Nachrichten.
East Mission, Oregon remains under evacuation orders at this hour. Just moments ago, the president authorized Visa to declare East Mission a quarantine zone.
At 10:31 this morning, East Mission police discovered a suspected number of zombie attacks in separate but contiguous locations.
Im Film Dead Rising Watchtower von 2015 zum Beispiel, da wird es genau so umgesetzt. Da berichtet ein Reporter für einen Online-Blog mitten aus einer abgesperrten Zone und in der leben Menschen, die mit einer Art Zombie-Virus infiziert sind.
Chase Carter here for Hitpoint Digital, reporting from inside the quarantine zone.
Und um diese Menschen in dieser Quarantine Zone, um die kümmert sich dann keine Sau mehr. Und dann fällt dieser Satz.
Now this may well be the worst run government operation since Katrina.
Ja, die schlechteste Organisation der Regierung seit Katrina. Und damit ist natürlich der Hurricane Katrina gemeint. Eine unglaubliche Naturkatastrophe, die 2005 in den USA irre viel Schaden angerichtet hat. Und nach der mehrere Menschen das Gefühl hatten, im stark beschädigten New Orleans, da hat uns die Regierung im Stich gelassen. Es gibt also durchaus so ein paar realistische Krisen, für die sollte man sich wappnen. Und das ist auch ein Grund für die Faszination an Zombie-Geschichten. Was eine Naturkatastrophe und eine Zombie-Apokalypse mit uns anrichten, das ist sich nämlich gar nicht mal so unähnlich.
Wir denken immer, wir wären so toll, aber alles kann in sich zusammenfallen. Und vielleicht tut's das gerade schon und die Regierung sagt uns nur nichts davon. Wir haben also Angst davor, dass alles außer Kontrolle gerät und wir darauf nicht gut reagieren können. Wenn man nicht vorbereitet ist, sieht es düster aus.
Und wie düster, das erzählt eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Und das schon seit 2010. Die Rede ist natürlich von The Walking Dead. The Walking Dead hat damals vor 7 Jahren den letzten großen Zombie-Hype ausgelöst. Da war die Angst vor der Zombie-Apokalypse, also dem Ende unserer Zivilisation, auf einmal wieder überall. In der Zombie-Apokalypse, das ist ja so ein Klassiker, da ist dann jeder auf sich gestellt. Menschen schmieden Allianzen und töten. Und das nicht nur die Zombies, sondern vor allem auch sich selbst, gegenseitig. Die ersten beiden Staffeln von The Walking Dead war noch nicht so ein Mega-Hit. Das hat sich dann erst später entwickelt, ab 2012. Da haben dann bis zu 17 Millionen Zuschauer die Serie geschaut, allein in den USA. Und The Walking Dead, die Serie, die basiert auf einem Comic von Robert Kirkman. Und der beschreibt einen Zombie, den wir sehr gut kennen. Nämlich den hier.
The Walking Dead. Rick ist Sheriff irgendwo in den USA. Er fällt ins Koma und erwacht direkt nach einer Zombie-Apokalypse.
Sie haben keine Ahnung, was hier los ist? Aber Sie wissen doch von den Toten, oder? Die Dinger.
Auf der Suche nach seiner Familie schlägt er sich gegen die Untoten durch. Als er Frau und Sohn endlich gefunden hat, muss er allerdings feststellen, dass die jetzt mit seinem besten Freund leben, in einer kleinen Kommune. Auf der einen Seite bedrohen die Zombies das tägliche Überleben. Auf der anderen Seite ist die Gruppe ständig mit heiklen Entscheidungen konfrontiert.
Wir überleben das nur zusammen und nicht allein. Wir töten keine Lebenden.
Lässt man schwache Gruppenmitglieder zurück? Tötet man jemanden, der von Zombies gebissen wurde? Rick Grimes sagt, nein. Sein ehemaliger bester Freund ist da skrupelloser. Bei Walking Dead steht Mann gegen Mann. Mann gegen Zombie. Ach, Mann gegen alles.
Walking Dead war krass erfolgreich als Serie, aber seit kurzem geht es langsam aber sicher bergab mit den Einschaltquoten. Das kann daran liegen, dass so eine Zombie-Geschichte nun mal nicht ewig weitergehen kann und irgendwann wird natürlich das permanente Abschlachten dann doch ein bisschen öde und vor allem sehr pessimistisch. Weil wenn alle Menschen auf der Welt genauso schlecht sind wie die Zombies, das sieht nicht sehr gut aus. Viele Zuschauer haben einfach keinen Bock mehr, sich ständig anzusehen, wie eine kleine Gruppe von Menschen andere zermetzelt. Die Kulturkritikerin Lori Penny, die geht sogar noch weiter. Die sagt, Zombie-Serien wie The Walking Dead positionieren sich auch politisch eher im konservativen Spektrum.
In den meisten Zombie-Geschichten geht es eben nicht um Zombies. Zombies waren immer eine Metapher für die Arbeiterklasse, den Zusammenbruch der Gesellschaft und eine rechte Einstellung. Die angeblich Guten, eine kleine Gruppe Menschen, ist bewaffnet und kann nur eins tun, den Zombies in den Kopf schießen. Die anderen, die Zombies, sind eine langsam schlurfende Masse und sie sind in der Überzahl und so hungrig.
Das heißt, eigentlich ist das Szenario in The Walking Dead eins, das sich wirklich leicht auf unsere aktuelle Gesellschaft übertragen lässt und uns jetzt schon bedroht. Aber nicht wegen den bösen Zombies, sondern wegen den kaltblütigen Menschen. Steven Schlossman, unser Mann in Harvard, bezieht die Angst vor den Zombie-Massen auf die aktuelle politische Lage.
Wir erleben gerade, wie immer mehr Menschen aus Afrika und dem Mittleren Osten fliehen. Und es gibt Tendenzen, diese Flüchtenden zu entmenschlichen. Das ist den Geschichten um Zombies so ähnlich. Vielleicht erkennen einige das unterbewusst und haben deswegen genug von solchen Zombie-Geschichten.
Und damit liegt Schlossman verdammt richtig, das sagt auch Michael Carey. Der schreibt Comics, Romane und Drehbücher, zuletzt für den gehypten Zombie-Film The Girl with All the Gifts.
My government in the UK is refusing to help.
Meine Regierung in England weigert sich, Flüchtlingen zu helfen. Wir hatten ein Referendum über den EU-Austritt, in dessen Vorfeld alle Fremden dämonisiert worden sind. Ihre Menschlichkeit wurde in Frage gestellt. Und Zombies können eine Metapher dafür sein.
Und im Buch von Michael Carey, das da heißt The Girl with All the Gifts, geht es deshalb nicht nur um die Bedrohung von außen, vom Fremden, sondern auch darum, wie die Menschen sich dem Fremden gegenüber verhalten. Die Menschen sind letztendlich nämlich im Fokus. Verhalten sie sich menschlich? Sind sie fähig, Mitgefühl zu zeigen? Oder sind sie kaltblütiger als die Zombies, vor denen sie sich schützen wollen? So langsam verändert sich also die Zombie-Erzählung und die wandelt sich auch schon seit ein paar Jahren, aber im Mainstream ist das noch nicht so ganz angekommen. Mittlerweile gibt es auch Zombie-Geschichten, die ganz anders erzählt werden. Da geht es um die Zombies selbst und um ihre Perspektive und wir Zuschauer sind dann auf deren Seite. Und jetzt klingen Zombies nicht mehr nur so, sondern auch so.
I'm sorry.
Ist das nicht süß? Da ist gerade ein einzelner Zombie ganz langsam durch eine Wohnungstür gegangen, geradeaus, nirgendwo angestoßen und hat sich entschuldigt.
I'm sorry.
Wir sehen in Filmen und Serien immer öfter den Zombie als Individuum, der sich verändert, und wir nähern uns dann diesem einzelnen Zombie, anstatt vor der Masse davonzulaufen. Zum Beispiel im Film Warm Bodies, gerade gehört, da spielt Nicholas Holt einen Zombie-Jungen, um genau zu sein. Und dieser Zombie-Boy, der isst ein Gehirn und verliebt sich dann in die Freundin von dem Vorbesitzer des Gehirns. Und damit wird dann der Zombie-Junge immer menschlicher. Und es gibt noch eine Serie, die Geschichten wie der von Walking Dead, wo es immer so Mensch gegen Zombie läuft, die solchen Stories etwas entgegensetzt. Nämlich die hier.
In The Flash. In England gibt es eine kollektive Auferstehung. Und alle, die in einem bestimmten Jahr gestorben sind, klettern aus ihren Gräbern. Klassische Zombies. Sie essen Menschen, sind triebgesteuert und stumm. Bis sie geheilt werden. Forscher haben eine Medizin entwickelt, mit der das Gehirn quasi repariert wird. Damit die Untoten auch sonst wieder normal werden, setzen sie sich Kontaktlinsen in die toten Augen und streichen Make-up auf ihre kalkweiße Haut.
I don't feel ready.
That's exactly why you're ready. You're feeling. Look at me. You are.
I am a partially deceased syndrome sufferer.
And?
And what I did in my untreated state was not my fault.
Good.
So zurechtgemacht kommt Zombie-Teenager Kieran zurück in sein Heimatdorf. Nur gibt's dort immer noch die Bürgerwehr, die die hirntoten Zombies bekämpft hat und auch die geheilten Zombies für Monster hält. Und Kieran muss damit leben, was er als Zombie getan hat.
I'm a zombie and I killed people.
A.K.A. Menschenfressen. Ob Menschenfressen oder Zombies abschlachten, in The Flash fragt, was macht den Mensch zum Zombie? Und was macht ihn zum Mensch?
In The Flash ist von 2013 und thematisiert da ganz klar schon Ausgrenzung. Kieran nämlich, der als Ex-Zombie quasi rehabilitiert wird, der kann für so ziemlich alles stehen. In der ersten Staffel wird schon immer wieder angedeutet, dass Kieran schwul sein könnte, zum Beispiel. Aber Kieran kann natürlich auch für reguläre Rehabilitierung stehen. Angenommen, jemand hat gegen das Gesetz verstoßen, war im Gefängnis, hat seine Strafe abgesessen. Ja, und dann wird die Person dann weiter über das Vergehen definiert oder zurück in die Gesellschaft aufgenommen. Und na klar, in der Zeit von Brexit, Trump und AfD, da könnte Kierans Geschichte auch für Fremdenfeindlichkeit stehen. Aber natürlich, egal wie menschlich Zombies sind, sie sind grundlegend vor allem eins: Tod. Und das macht einen riesigen Teil der Spannung aus.
Puls.
Dass Zombies nicht tot sind, aber eben auch nicht lebendig, das fasziniert auch den Schriftsteller Michael Carey immer noch.
Für mich sind Zombies gruselig, weil sie Menschen sind und dann auch wieder nicht. Da ist niemand drin, als wären wir immer noch Tiere. Menschen ohne Sinn für Moral und sich selbst.
Und an der Stelle sind wir eigentlich schon sehr, sehr weit entfernt von den Zombies wie aus Serien wie The Walking Dead, die den Menschen einfach nur im Weg stehen. Das Gruselpotenzial ist jetzt nämlich gleich verteilt zwischen den untoten Zombies einerseits und den brutalen Menschen andererseits. Und trotzdem bleiben Zombies unheimlich.
Sie sind Leichen. Sie erinnern uns daran, wie unsicher unsere Leben sind. Wie unsicher alles ist, was wir besitzen.
Und genau das passiert auch in der Popkultur mit den Zombies, nämlich in der Serie Glitch und The Returned. Das ist ein Remake von der französischen Serie Les Revenants. Da wollen die Zombies nämlich keine menschlichen Gehirne, dafür aber ihr Leben zurück.
Glitch, Les Revenants und The Returned. Diese Serien haben eine sehr ähnliche Prämisse. Irgendwo in einem ruhigen Örtchen wandern verschiedene Menschen durch die Landschaft. Alle sind auf dem Weg irgendwohin, sollten das aber gar nicht sein. Sie sind nämlich tot. Und das zum Teil schon sehr lange.
Ich kann nicht.
Why not?
Because Kate's dead.
Holy Mary, Mother of God. This is a miracle.
Die Verstorbenen wissen das aber selbst nicht und versuchen, in ihr altes Leben zurückzukehren. Eine findet ihren Ehemann nach langer Trauerzeit wieder, in einer glücklichen Ehe. Ein anderer Wiederkehrer stellt fest, dass die Eltern längst tot sind. Und die Zwillingsschwester eines anderen Mädchens ist auf einmal Jahre älter. Mit jeder Figur wird eine andere Geschichte erzählt. Vom Leben vor dem Tod, dem Trauma des Abschieds und den Problemen nach dem Verlust.
This isn't a miracle. It's a punishment.
There is not a justice. Nothing is fair.
Alle Wiederkehrer müssen einsehen, die Welt hat sich ohne sie einfach weitergedreht. Und dann kommen noch Behörden und neugierige Nachbarn ins Spiel. In Glitch und The Returned ist nichts mit Ruhe und Frieden. Die Toten verfolgen ihre Hinterbliebenen nicht nur in Gedanken, sondern auch im Leben.
Die Zombies in Glitch und The Return, das sind eben keine gehirnefressenden Monster, sondern die zeigen uns, wie klein der Einzelne im großen Ganzen so ist und dass zum Leben mehr dazu gehört, als laufen und sprechen zu können. Zum Leben gehören nämlich auch unsere Freunde, unsere Familie. Und wenn wir in unser soziales Gefüge nicht mehr ohne weiteres rein können, ja, wer sind wir dann eigentlich? Glitch und The Return zeigen deswegen als Serien total gut, wie fest der Zombie in unserer Popkultur verankert ist. Weil das hier, das sind nämlich schon richtig klassische Dramen. Gutes Abendprogramm. Und beim Thema Abendprogramm, da kommt er hier ins Spiel.
Ich kenne mich in der Zombie-Welt nicht so gut aus. Ich habe immer halbstündige Comedy geschrieben. The Walking Dead habe ich gesehen und Night of the Living Dead von Romero. Aber das sind die einzigen Zombies, die ich besser kenne.
Tja, keine Ahnung von Zombies und trotzdem in der Spielwiese zum Thema Zombies. Victor Fresco, Serienautor, war das. Was der hier macht, dazu später mehr. So viel kann ich aber schon mal sagen, der Herr hat eine Menge mit dem neuen Zombie-Trend zu tun. Und der ist mittlerweile sehr weiblich.
Es gab natürlich weibliche Zombies, aber die waren oft nur die Freundin von einem Mann, der sich nicht dazu durchringen kann, sie zu verlassen. Dieses Klischee. Erschieß sie, Mann. Das ist nicht mehr sie. Nein, ich kann nicht. Das ist meine Freundin.
Ja, schön blöd, wer sich zur Zombie-Apokalypse eine Frau ans Bein bindet. Aber hier ändert sich was. Erst klang der Zombie nach Masse. Dann nach einem Individuum mit Gefühlen.
I'm sorry.
Und jetzt klingt er so.
Ich fühle mich nicht tot oder untot. Das Gegenteil ist der Fall. Ich fühle mich total lebendig.
Der weibliche Zombie, eigentlich gar nichts so Neues. In den 90ern gab es nämlich schon mal einen speziellen Zombie-Typen, der weiblich war und ziemlich sexy. Das hat damals aber vor allem auf eine Bedeutung angespielt, die Monster öfter haben, zumindest popkulturell, nämlich Verführung und sexuelle Begierde und auch Verfügbarkeit. Und die weiblichen Zombies, die in den letzten Jahren auferstanden sind, die sind zwar ziemlich hübsch, aber wohl eher deswegen, weil wir dann besser mit ihnen mitfiebern können, weil wir sind ja jetzt nicht mehr gegen sie, sondern auf der Seite der Zombies. Und damit sind wir sehr weit weg vom klassischen Zombie, den Kultregisseur George A. Romero mit seinen Filmen geschaffen hat. Auf der einen Seite schlurfend, hirnlos, blöde und im ständigen Kampf mit dem Menschen. Und auf der anderen Seite...
Aber ich übernehme das eigentliche Töten, okay? Das ist ganz allein meine Sache.
Dass diese Zombie-Wandlung überhaupt möglich ist, das liegt auch wieder tatsächlich am Zombie-Vater und Kultregisseur George A. Romero.
The way business works.
George A. Romero hat nie Copyright auf seinen Film beantragt. Dabei ist der Zombie, wie wir ihn kennen, im Grunde seine Erfindung. Weil der Zombie aber nicht rechtlich geschützt ist, kann jeder seine eigene Zombie-Geschichte erzählen, ohne auf irgendwelche juristische Richtlinien achten zu müssen. Der Zombie ist deswegen irgendwie auch durch eine geschäftliche Panne entstanden.
Eine der besten Business-Pannen der Welt, würde ich mal sagen. Dass der Zombie von einfach jedem, der will, nach allen Regeln der Kunst verbogen werden kann und trotzdem noch Zombie heißen darf, das öffnet sehr viele Türen, nämlich für Frauen-Zombies. Wie die hier.
I-Zombie. Liv ist ein All-American-Girl. Blond, schön, fleißig, mitten im Medizinstudium. Dann wird sie von einem Zombie gebissen und selbst zu einem.
Ein unerklärlicher Zombie-Ausbruch. Gefolgt von einem plötzlichen Heißhunger auf Gehirn.
Das stellt ihre Welt auf den Kopf. Familie, Freunde und Verlobte erkennen sie nicht wieder. Liv nimmt eine Nachtschicht in einer Leichenhalle an, damit sie an frische Gehirne kommt. Denn das ist ab sofort alles, was auf ihrem Speiseplan steht. Sonst verfault sie. Das bleibt aber nicht ohne Folgen.
Nachdem ich Tatjanas Hirn gegessen hatte, habe ich nicht nur ihre Erinnerungen abbekommen, sondern auch ihre Kleptomanie und die Fähigkeit, Rumänisch zu sprechen.
Wenn Liv ein Hirn von einem Mordopfer ist, kriegt sie Flashbacks aus dessen Leben. Also beginnt sie ihre eigenen Ermittlungen. Mal mehr, mal weniger freiwillig. Schnell muss sie der Polizei erklären, wieso sie Beweise zu Mordfällen beisteuern kann. Und ihrer besten Freundin muss Liv erklären, wieso aus dem American Sweetheart ein blasses Goth-Girl geworden ist. Überraschung, das wird ganz schön kompliziert. iZombie gibt dem Zombie einfach ein neues Leben. Aber kann man als Zombie überhaupt sein altes Menschenleben weiterleben?
iZombie, die Serie, die ist gerade mal 2 Jahre alt. Der Comic, auf dem die basiert, den gibt's schon deutlich länger. Das zeigt, das braucht halt immer noch ein bisschen, bis ein Comic-Subkulturthema zu einer Mainstream-Serie wird. Aber das zeigt auch, im Mainstream ist Platz für neue weibliche Zombies. Und es gibt auch noch ein paar mehr davon. Da gibt's zum Beispiel Melanie. Das ist die Hauptfigur im Kinofilm The Girl with All the Gifts. Und die ist ein, sagen wir mal, ganz besonderes Mädchen.
The Girl with All the Gifts. Melanie ist ein Kind, aber kein normales. Zusammen mit anderen Kindern kennt sie nur die Welt auf einem Militärstützpunkt. 3 Räume, ihre Zelle, ein Gang, ein Klassenzimmer.
Guten Morgen, Kinder.
Guten Morgen, Mrs. Justino.
Melanie ist ein Zombie 2. Generation. Sie hat den starken Trieb, Fleisch zu essen. Menschenfleisch. Sie ist aber auch sehr intelligent und hat Gefühle. Vor allem zu ihrer Lehrerin. Die ist auch die einzige Person, die Melanie und die anderen wie Kinder behandelt und nicht wie Versuchsobjekte.
Ich entwickle einen Impfstoff. Und sie ist der Hauptbestandteil davon.
Was bin ich?
Hoffnung.
Auf dem Stützpunkt wird nämlich nach einem Gegenmittel zur grassierenden Zombie-Seuche geforscht. Einem Pilz, der sich im Körper des infizierten Menschen ausbreitet. Und Achtung Spoiler, das Gegenmittel gibt's nicht. Melanies Generation ist die Zukunft der Menschheit und gleichzeitig ihr Ende. In Girl with All the Gifts hat der Mensch ausgedient. Sind Zombie-Menschen vielleicht sogar die besseren Menschen?
Frauen, die Zombies sind, das ist an sich schon interessant, weil in älteren Zombie-Geschichten die Frauen entweder das Opfer der Zombies waren oder dann halt wenigstens ordentlich von Männern verteidigt worden sind. Ihr wisst schon, die männlichen Männer und so. Frauen verkörpern in der Mainstream-Zombie-Tradition deswegen schon Unschuld, Wehrlosigkeit, aber auch Normalität und Zukunft, weil sie ja die wenigen Menschenbabys gebären. Und sobald sie dann selbst Zombies sind, ist der Unterschied zwischen Mann und Frau auf einmal weg. Da sind sie genauso hirnverfressen wie alle anderen auch. Anders ist das im Film The Girl with All the Gifts. Da gibt's ein menschliches Mädchen, das auch ein Zombie ist, quasi ein Hybrid, der alle menschlichen und Zombie-Charakterzüge vereint. Ausgedacht hat sich das der Autor Michael Carey, der auch die Buchvorlage zum Film geschrieben hat. Ein Zombie-Mädchen. Wie bitte kommt man auf diese Idee, Michael Carey?
I think the starting point for me was very much Melanie herself.
Alles hat mit Melanie angefangen. Ein Monster, das gleichzeitig absolut unschuldig ist. In meinem Roman geht es um unsere Verantwortung anderen gegenüber, um die Mächtigen und Machtlosen in unserer Gesellschaft. Es ist ein Roman über soziales Engagement.
It's a novel about social engagement.
Und dieses Engagement, das endet eben nicht an unserer Haustür, nicht in unserem Alltag und im Buch The Girl with All the Gifts schon gar nicht. Genetisch ist Melanie eine Mischung aus Mensch und Zombie, aber wie sie sich entwickelt, das hängt dann eben doch auch von der Umwelt ab.
Das Monster wird erst eins, wenn sein Schöpfer es verlässt.
Von dem Zombie-Mädchen kommen wir gleich zur Zombie-Mutter, nämlich zu der hier, Sheila Hammond.
Santa Clarita Diet. Ein ruhiger Vorort, grüne Rasen, frisch gewaschene Autos in Garagenauffahrten. Sheila ist glücklich verheiratet, hat eine Tochter und arbeitet als Immobilienmaklerin. Und mutiert gleich in der ersten Folge zum Zombie.
Das war eine ziemliche Menge, Herr Bauchnis.
Nun, ich bin kein Mediziner,
aber das war eine riesige Menge.
Sie verhält sich auch komisch.
Sie kotzt sich die Seele aus dem Leib, findet Geschmack an Menschenfleisch und knabbert lieber einen frischen Finger als geschnittene Karotten. Zusammen mit ihrem treuherzigen Mann Joel geht sie auf Menschenjagd. Und das ist nicht die einzige Änderung im Familienleben. Ein einziger Taumel zwischen Splatter und oft sehr flacher Comedy.
Ich fühle mich total lebendig. Ich habe endlos Energie und schlafe nur 2 Stunden die Nacht. Ich schaffe so viel.
Du isst Menschen auf.
Sheila wird immer selbstbewusster, will mehr Sex, folgt allen Impulsen. Gleichzeitig will sie eine gute Mutter sein. Als Sheilas Zeh abfällt, beansprucht die Serie ihren eigenen Platz in der Zombie-Historie. Wer ist in Santa Clarita Diet der Zombie? Die angepasste Vorstadtmodi oder die selbstbewusste Untote?
Santa Clarita Diet, eine sehr spannende und witzige Serie. Und erinnert ihr euch noch an ihn hier?
Ich kenne mich in der Zombie-Welt nicht so gut aus. Ich habe immer halbstündige Comedy geschrieben. The Walking Dead habe ich gesehen und Night of the Living Dead von Romero. Aber das sind die einzigen Zombies, die ich besser kenne.
Das, Freunde, das ist Victor Fresco und der beste Beweis dafür, wie Mainstream der neue Zombie ist. Victor Fresco hat Santa Clarita Diet nämlich geschrieben und umgesetzt und das für den Serienstreaming-Giganten Netflix, also schon mal nicht schlecht. Und obwohl Victor Fresco sagt, dass er jetzt nicht so der Zombie-Crack ist, seine Autorenkollegen finden die Serie super. Michael Carey zum Beispiel.
Ich war sehr beeindruckt von Santa Clarita Diet, weil die Serie auf George A. Romeros Ideen zurückgeht, aber sie etwas auf den Kopf stellt. Diese Zombie-Werdung, die befreit Sheila ja von ihrem eingeengten Leben. Später in der Serie denkt ihr Ehemann Joel darüber nach und sagt, vielleicht war ich der Tote.
Eigentlich geht's bei dem Ehepaar Sheila und Joel um Liebe. Das sagt zumindest der Serienmacher Victor Fresco selbst. Letztendlich wollen die beiden zusammenbleiben und dann müssen sie eben auch gemeinsam durch. Steven Schlossman, unser Mann in Harvard, der sieht darin noch ein bisschen mehr. Immerhin muss man sich in jeder Zombie-Geschichte fragen, auf welcher Seite stehe ich eigentlich?
Es geht immer darum, mit wem du dich zusammentust. Zombie-Geschichten sind auch Warnungen. Könnte Sheilas Ehemann ihr helfen, ohne selbst Menschen zu töten? Muss er so werden wie sie? Man sollte ja auch nie genauso werden wie der Ehepartner. Dann verliert man sein Selbst. Und genau das passiert hier.
Und dass ausgerechnet eine berufstätige Mutter zum Zombie wird, das ist ein verdammt guter Kniff. Einerseits hat Sheila ja jetzt irre viel Energie, aber gleichzeitig zerreißt sie sich zwischen ihrem Job, ihrem Mann, ihrer Tochter, ihrem Hunger auf Menschenfleisch und dem Geheimnis, das sie bewahren muss. Und das kommt den vielen Ansprüchen an eine moderne Frau doch verdammt nah. Es gibt da ein Beispiel in der Serie, da geht Sheila, gerade Zombie geworden, mit ihren Nachbarin walken. Hat mega viel Energie, ist irre selbstbewusst und das auch als ein ganz bestimmtes Frauenthema aufploppt.
Was für ein wundervoller Tag. Ich liebe es, mit euch zu walken, Mädels. Oh, Freunde, frische Luft, Sonnenschein.
Du wirkst mächtig glücklich. Wieso?
Wieso nicht? Wo ist das Problem dabei?
Wenn man ein Baby hat und sie oder ihn zwar liebt oder beide, weil es Zwillinge
sind.
Ja,
du meinst.
Ich vermisse es, auszugehen und ein Leben zu haben. John Legend ist auf Tour und ich will bei 4 Konzerten dabei sein.
Tu's doch einfach.
Ach, kann ich nicht. Jedes Mal, wenn ich raus will, macht RJ ein Gesicht so wie, Mami, reich ich dir denn nicht?
Ach, Alondra, zieh dir ein bauchfreies Top an, geh aufs Konzert und schüttel diese Prachthitten für jemanden, der sie nicht nur als Nahrungsquelle sieht.
Ja, und während Sheila so mit ihren Freundinnen quatscht, trinkt sie einen Sportshake, den sie selbst gemacht hat, aus Fleischresten. Also einerseits ist die Figur der Sheila komplett befreit von allen Zwängen und andererseits bleibt sie dann doch die nette amerikanische Hausfrau, natürlich dort, wo sie in seichten US-amerikanischen Serien eh ist, im Umkreis von ihrem Heim. Macher Victor Fresco hat sich aber was ganz anderes dabei gedacht.
Ich wollte nie, dass die Armee kommt oder Sheila in den Nachrichten auftaucht. In jeder Zombie-Sendung geht es um die Übernahme der Welt. Das wollte ich nicht, weil das läuft schnell aus dem Ruder. Ich wollte es mehr haben wie Alf. Da ist die Frage auch eher, wie bewahrt man ein Geheimnis?
Jupp, Victor Fresco hat gerade Alf gesagt. Fresco hat nämlich auch Folgen für den 90er-Jahre-Comedy-Star geschrieben, wahrscheinlich den berühmtesten überhaupt. Und der hat eine ganze Menge mit Sheila und Santa Clarita Diet zu tun.
Ich habe da nie dran gedacht, aber Alf und Sheila sind sich sehr ähnlich. Nur ihre jeweilige Familie kennt sie wirklich. Und sie sind das einzige Wesen ihrer Art in der Nachbarschaft. Und sind im Grunde gefangen. Sie sind auch larger than life. Es gibt sie nicht wirklich. Und wir spielen mit ihnen für unsere Serie.
Und dieses Spielen, das geht mit dem Zombie ganz großartig, wie mit den meisten Monstern. Aber es braucht doch eine entsprechend gute Vorlage, sagt Michael Carey, der aus seinem Buch Girl with All the Gifts einen Kinofilm gemacht hat.
Alle großen Monster sind veränderbar. Als George A. Romero angefangen hat, Zombie-Filme zu drehen, ging es um das menschliche Verhalten in Gruppen und darum, wie die Konsumgesellschaft den Käufer entmenschlicht. Und natürlich hat seitdem nicht jeder, der eine Zombie-Geschichte erzählt hat, dieselbe Message verpackt.
Ja, aber warum dann ausgerechnet Zombie-Frauen? Eigentlich ganz klar, die sind nämlich bisher genauso unbeschrieben und flexibel wie der ursprüngliche schlurfende Zombie. Als Monster sind Frauen nämlich ein verdammt unbeschriebenes Blatt. Von männlichen Zombies erwarten wir schon sehr viel. Von weiblichen fast gar nichts. Dafür gibt's genug Frauenklischees im Fernsehen, die man fabelhaft brechen kann. Zum Beispiel das der treu sorgenden Mutter. Aus der hat Victor Fresco einen Zombie gemacht.
Ja, I also always just liked.
Ich mag es, ein großes Thema zu nehmen und es zu erden. Was würde passieren, wenn sich eine Frau in der Vorstadt in einen Zombie verwandelt? Welche Entscheidungen müssen wirklich getroffen werden? Kaufen sie sich eine Kühltruhe für Fleisch? Wer weiß von dem Geheimnis? Wie kommt Sheila an Essen? Ich mag es, wenn alles etwas realistischer wird.
Und Michael Carey spielt im Buch und im Film The Girl with All the Gifts auf ein sehr traditionelles Frauenverständnis an, bricht es aber gleichzeitig.
In the case of Girl with Gifts.
Ich habe die Hauptcharaktere absichtlich alle zu Frauen gemacht, weil da etwas Mütterliches drinsteckt in der Beziehung von Melanie zu ihrer Lehrerin. Und kulturell verbinden wir so viel mit Mutter-Kind-Beziehungen, andere Dinge als mit Vater-Kind-Beziehungen. Für meinen Roman sollten beide, der fürsorgliche Charakter und der bedrohliche, jeweils eine Frau sein.
Ein männlicher Zombie, der kann natürlich auch so ziemlich jede Rolle annehmen, aber stärker diskutiert wird aktuell halt die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und deswegen bekommt ein weiblicher Zombie viel mehr Bedeutungsebenen, quasi wie von selbst. Und das macht die jeweilige Zombie-Geschichte gleich 1000-mal interessanter.
Puls.
Seit dem allerersten Zombie-Film stand der Zombie immer für irgendwas. Für Sex, für konsumgesteuerte Massen, für die Arbeiterklasse, für die Angst vor Seuchen, immer irgendwas. Heute steht er wohl für Gleichberechtigung. Die ist nämlich ein Riesenthema in unserer modernen westlichen Gesellschaft. Und weil Frauen auch in realistischen Machtfragen immer präsenter sind, werden diese Machtspiele und Machtverhältnisse im weiblichen Zombie ausgetragen. Weil... ja, na klar, das ist eben ein feministisches Thema. Auch für Victor Fresco, den Macher von der Serie Santa Clarita Diet.
Ich habe mich immer als Feminist verstanden. Das sind heutzutage die meisten Männer, besonders Autoren. Feminist sein heißt für mich, an Gleichberechtigung der Geschlechter zu glauben. Ich habe Frau und Kinder und ich bin in den 70ern aufgewachsen. Da ging es immer um Gleichberechtigung.
Und in den 70ern sind eben auch andere Autoren aufgewachsen, die nach und nach eine Fernsehkarriere aufgebaut haben und das Verständnis von Gleichberechtigung teilen. Auch wenn laut Steven Schlossman die Gleichberechtigung im Reich der Zombies etwas anders abläuft.
Es macht total viel Sinn, die Frau stark werden zu lassen. Sie wird nicht nur nicht erschossen, sie hat die Kontrolle. Sie muss erst zu einem Zombie werden, damit sie am längeren Hebel sitzen kann. Zombies können für alles Mögliche stehen. Und im Fall von Santa Clarita Diet setzen sie sich mit diesen kulturellen Problemen auseinander.
Und kulturelle Probleme, die gehen natürlich weit über Feminismus und Gleichberechtigung hinaus. Nämlich um Veränderung, kulturellen Wandel. Und deshalb sind so viele Zombie-Geschichten auch sehr konservativ. Michael Carey greift diese Verunsicherung in seinem Film Girl with All the Gifts auch auf und interpretiert sie neu.
Es geht auch um die Unsicherheit, die jede Generation plagt. Nach uns kommt eine neue Generation. Das macht uns Angst. Es ist eine Geschichte über Evolution. Es gibt überhaupt gar nichts Permanentes an unserer Gesellschaft, wie sie jetzt ist. Im Film zu meinem Buch sieht man auch, wie schnell die Natur sich alles zurückerobert. Diese Welt strotzt vor Leben, aber sie gehört nicht mehr uns.
Und der weibliche Zombie ist genau deswegen so spannend, weil er sich nicht nur mit dieser Frage Haushalt oder Karriere auseinandersetzt. Die ist dem Zombie natürlich komplett egal. Der frisst halt Hirne. Aber der weibliche Zombie kann einfach alles gleichzeitig. Genderprobleme aufdecken, der Zombie-Figur dabei mehr Tiefe geben und gleichzeitig neue Wege finden. Und das sind Wege, die für einen männlichen Zombie dann doch irgendwie unrealistisch wirken. Sogar für eine Fantasiefigur. Zumindest noch.
Puls.
Stellt sich nur noch die Frage, was ist er denn jetzt, der neue Zombie? Ich habe da mal was vorbereitet.
Der Zombie heute. Ein Mensch wie du und ich?
Zombie-Geschichten, in denen Menschen den Zombies den Schädel wegballern, die haben ausgedient. Vor allem in Serien wird das Image des Zombies weitergesponnen. Statt in der Masse ist der Zombie jetzt allein unterwegs und lebt mitten unter uns. Er ist der Nachbarsjunge, die Medizinstudentin oder die Familienmutter.
Santa Clarita Diet von Victor Fresco, 2017.
Ich fühle mich nicht tot oder untot. Das Gegenteil ist der Fall. Ich fühle mich total lebendig.
Kämpfende Menschen, hassende Menschen, Menschen, die ausgrenzen. Davon haben wir im Alltag schon genug. Trump, AfD und Brexit lassen grüßen. Wir schauen dem Zombie dabei zu, wie und ob er in unserem Alltag klarkommt.
Der Zombie. Ein wundervolles Wesen, komplett egal, ob er blöde durch die Gegend schlurft oder ein sensibler Teenie-Zombie ist oder eine Mutter mit neu erwachter Libido. Aber wenn der Zombie schon so viel gedeutet wurde, so oft neu erfunden wurde und gefühlt alles schon mal war, wird es dann nicht Zeit für den Zombie zu, sterben?
No. I think that they will shamble on.
Nein, Zombies werden weiter torkeln.
Die sind immer noch sehr lebendig.
Nein, einige Monster werden in unserer Kultur immer wieder präsent sein.
Zombies sind Monster, an denen sich jeder mal versuchen will.
Vampire, Werwölfe und Zombies.
Die meisten Epidemien enden. Sie löschen nicht die gesamte Zivilisation aus. Die Schweinegrippe hat viele Menschen getötet und ist dann verschwunden. Und dann tauchen ähnliche Viren auf. Zombies werden genau das zeigen.
Zombies berühren uns und unsere Ängste auf eine sehr natürliche und primitive Art.
Sie werden erneuert werden. Jemand wird sie sich zur Brust nehmen, abstauben, ihnen einen neuen Anstrich verpassen und ihnen eine neue Bedeutung geben.
Dann hören wir uns in 10 Jahren wieder zu einer neuen Spielwiese, zu einem neuen Zombie in der Popkultur. Und in 20 Jahren und in 30 Jahren, ihr wisst schon. Ich bin Katja Engelhardt, Redaktion Vanessa Schneider, Produktion Christoph Tampe, Nicole Schuster, Christoph Brandner und Robert Schwering.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Ihr glaubt, ihr macht Rap, aber was ihr macht, ist leider schwul.
Bei Homo Raps ziehen Hulk Hoden und ich den Stecker.
Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rang.
Darf man als Rapper eigentlich Schwuchtel sagen oder Frauen beleidigen? Geht gar nicht, sagt zum Beispiel Retro-Gott.
Ich habe das früher gesagt und ich sage es nicht mehr, weil ich eingesehen habe für mich, dass das Menschen verletzt, dass das auch als eine Form von symbolischer Gewalt interpretiert werden kann, dass man damit Leuten schadet.
Viele sagen aber, Rap muss das dürfen. Klar, der Beef gehört zum Business, aber wo sind die Grenzen?
Rap und auch die Demokratie muss Leute aushalten, die Dinge sagen, die eben nicht politisch korrekt sind. weil der Rest wäre dann tatsächlich eine Zensur.
Puls trifft Rapper, Veranstalter und Journalisten und fragt, was ist korrekt und wo beginnt die Zensur?
Es geht nicht darum, irgendwelche Sprachverbote zu erteilen, sondern es geht darum, irgendwelche Denkbewegungen anzuregen.
Bitch, Fresse.
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann. Puls Spezial und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.